Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, Weihnachten, dass Gott Mensch wird, dass er auf diese Erde kommt, dass er einer von uns wird, das ist schon für unseren Menschenverstand schwer zu fassen. Und wenn es dann noch heißt, dass die Propheten des Alten Testamentes sein Kommen viele Jahrhunderte zuvor vorhergesagt haben, ja, ihr Lieben, dann ist Weihnachten wirklich eine echte Herausforderung, zumindest für den zweifelnden, für den rationalen Menschenverstand. Wie soll man das glauben? Wie kann das angehen? Wir haben uns daran gewöhnt und wir als Christen oder auch als Matthäus-Christen sind da auch so unterwegs. Natürlich, das ist unhinterfragt wahrscheinlich. Fakt, irgendwie ist das ja so. Aber wir haben die Tage darüber nachgedacht, was ist das eigentlich für eine verrückte Story? Was ist das eigentlich für eine verrückte Botschaft? Ein Prophet, der auf den Messias Jesus hinweist, ist Sacharja. Der alttestamentliche Prophet Sacharja. Und er spricht davon, dass ein König kommt, nicht ein König menschlicher Natur, nicht so ein König, wie wir sie kennen in der Völkergeschichte, sondern ein göttlicher König. Ein göttlicher König. Sacharja, so hieß dieser Prophet, wenn man das übersetzt, bedeutet das, der Herr hat sich erinnert. Also das war sein Name, der Herr hat sich erinnert. Dieser Sacharja war Priester, hat also im Tempel gedient, Gott die Ehre gegeben, liturgisch, so wie wir das hier jetzt auch tun. Und er war Prophet. Und er hat gelebt um 520 vor Christus. Also ganz schön lange her. Seine Familie kam aus der babylonischen Gefangenschaft. Deswegen, weil ja ein Großteil Israels deportiert war in den Osten nach Babylonien in Gefangenschaft, in fremder Kultur, in fremder Religion, in ganz fremden Einflüssen. Dort ist er wahrscheinlich sogar geboren dann worden und er kam mit seiner Familie zurück, aber nur ein Teil des Volkes Israel durfte zurückkommen zu dieser Zeit. Nur ein Teil. Und das war das Problem. Und Sacharja hatte die Aufgabe, als Priester und Prophet mit der Verzweiflung, der Verzagtheit der Menschen umzugehen. Denn die wussten nicht, was kommt. Die wussten nicht, wie geht's weiter. Und dann schreibt er, oder dann, ja, das ist überliefert in Kapitel 2 des Sacharja-Buches, schreibt er diese Worte, Sacharja 2, 14 bis 17. Bitte steht zu der Lesung auf. Und da schreibt er, freue dich, Israel, und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen und als sein Erbteil in dem heiligen Land und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Ja, lieber Herr, so lege du dein Wort heute Morgen in unsere Herzen. Lass es auf fruchtbaren Boden fallen. Lass es aufgehen und Frucht bringen und dass das, was wächst, auch Frucht trägt und dich ehrt, worüber du dich freust und den Menschen dient. Und so gib du uns deinen Segen. Amen. Drei Dinge möchte ich euch mitgeben. Bei mir ist es immer so, mehr als drei Dinge kann ich mir auf einmal nicht merken und ich gebe mal jetzt zum Maximum drei Dinge. Sei fröhlich, sei still und sei bereit. Ganz einfach. Sei fröhlich, sei still und sei bereit, sei fröhlich, das Erste, Gott wohnt bei dir. Sei fröhlich, Gott wohnt bei dir. Sacharja sagt, freue dich und sei fröhlich. Er fordert das Volk auf, fröhlich zu sein. Ich finde es immer schwierig, wenn man das so hört. Das haben wir ja in der Bibel häufiger, nicht? So diese Aufforderung, seid fröhlich, freut euch. Ja, zack, als wenn es da so einen Hebel gäbe, ne? Wenn es den geben würde, dass man sein Herz mit einem Hebel umstellen zum fröhlichen Herzen machen kann, dann verrat mir das. Das ist schön. Ja, man hat vielleicht irgendwelche Methoden oder Mechanismen, aber ihr wisst alle, was ich meine. Es ist nicht so einfach. Als Begründung, warum das so wichtig ist, sagt Sacharja, dass Gott spricht, siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Ich komme und will bei dir wohnen. Das ist der Grund für echte, tiefe Fröhlichkeit. Nicht Hauptsache gesund oder Hauptsache viel Geld oder Hauptsache viel Erfolg oder Hauptsache immer nur Sonnenschein oder Hauptsache dies oder Hauptsache das, sondern ich will kommen und ich will bei dir wohnen. Und das ist der Grund tiefer, echter Freude. Die Bibel macht an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich, dass es das größte Glück für uns Menschen ist, wenn wir Gott nahe kommen. War ja mal eine Jahreslosung, ne? Mein Glück ist es, dir nahe zu sein. Gott nahe zu kommen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, nichts kommt diesem Glück gleich. Muss man vielleicht mal überlegen, ob das wirklich so ist, ob ich das auch wirklich so empfinde, ob das wirklich so mein Herz erfüllt. Die Bibel spricht davon, Sacharja sagt das im Auftrag Gottes. Ja, freu dich, denn ich komme. Der natürliche Mensch, also der Mensch, wir sind alle natürlich, aber der natürliche Mensch, so nenne ich mal diesen biblischen Begriff, den Paulus verwendet, ist der Mensch, der Gott und seine Gnade, Gnade um Gnade, der seine Gnade noch nicht geschmeckt hat, der diesem lebendigen Herrn noch nicht begegnet ist, in einer Weise, dass er sein Herz öffnet und sagt, komm du auch zu mir. Das ist der natürliche Mensch. Der natürliche Mensch, der lässt sich ganz schnell irreleiten. Der lässt sich ganz schnell bewegen, wo auch immer hin. So, als würden andere Menschen unser Glück sein. So, als würden irgendwelche Dinge unser Glück sein, nach denen wir streben. So, als würden irgendwie andere Ziele Glück sein, die uns locken. Doch niemals können sie geben, was Gott uns gibt. Wir sind als seine Ebenbilder geschaffen. Wir kommen von ihm her. Und wir brauchen ihn zu unserem Glück. Du kannst Glück in deinem Leben, also das, wonach dein Herz dich sehnt, was Glück bedeutet, nicht irgendwo anders finden als in dieser Beziehung mit dem Herrn, von dem du kommst, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat, der dich angenommen hat, der in dir und mit dir unterwegs sein möchte. Nur die Beziehung zu ihm kann das Glück geben, wonach unser Herz sich sehnt. Ich würde mal sogar so weit gehen, positiv gesprochen, wir Menschen, wir werden Gott nicht los. Wir Menschen, wir werden Gott nicht los. Wir bleiben umgetrieben von der Suche nach Sinnhaftigkeit und nach Ewigkeit. Manche von euch wissen, dass ich ja auch so ein bisschen Coaching mache und Menschen begleite, auch in so Lebensfragen unterschiedlichster Art, so ganzheitlich Körper, Seele und Geist, wie auch immer. Und es ist ja so ein etwas, was so immer mehr zum Zuge kommt, Longevity, das Bemühen, möglichst lange gesund zu leben, möglichst lange vital, möglichst lange erfolgreich unterwegs sein zu können und auch an Jahren noch möglichst viel hinzuzutun, Longevity. Und da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, die Menschen tun können. Es ist die Suche nach Ewigkeit. Es ist die Suche nach Sinnhaftigkeit. Es ist die Suche nach einem glücklichen, erfolgreichen Leben. Und das steckt im Menschen drin. Und dieses Getriebensein hält so lange an, bis wir das Leben gefunden haben, nachdem wir geschaffen sind. Es ist sogar gut, dass wir dieses Getriebensein haben. Es ist gut, dass wir diese Sehnsucht verspüren, denn Sehnsucht treibt an. Sehnsucht ist ein Motor. Die Frage ist nur, wo bekommst du Sehnsucht gestillt? Wo findest du das, wonach du suchst? Manche kommen darüber niemals zur Ruhe und suchen und suchen und suchen. Und Theologen und Theologinnen und Pfarrer und Pfarrerinnen oder Menschen der Kirche oder wie man es formulieren möchte, die immer noch auf der Suche sind und auch nicht richtig gefunden haben, die sagen dann irgendwann, weil sie vielleicht wahrscheinlich frustriert sind tief in ihrem Herzen. Der Weg ist das Ziel. Die Suche ist das Ziel. Und dann bist du eben dein Leben lang auf dem Weg und dein Leben lang auf der Suche. Das ist tragisch. Das ist nicht das, was Gott uns vor Augen hält. Darum ist Weihnachten so wichtig. Weihnachten ist so wichtig, weil Weihnachten sagt, Gott kommt zu uns. Gott wird Mensch, damit wir den Weg zu unserem himmlischen Vater zurückfinden. Damit wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Und das ist unser Glück. Das ist die Erfüllung unserer Sehnsucht. Und die fängt hier und heute an, wo du durch Jesus Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater bekommst. Und wenn du mit dieser Gemeinschaft verbunden durch Jesus mit deinem Vater lebst, dann wirst du auch so sterben und dann wirst du auch so hinübergehen in die ewige Herrlichkeit. Wovor hast du eigentlich Angst? Wie herrlich ist das? In der Bibel heißt es, in Lukas 19, Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren gegangen ist. Diese Botschaft müssen die Menschen hören. Jesus ist gekommen, um zu retten, was zuvor verloren gegangen ist. Damit ein natürlicher Mensch, der sich irreleiten lässt, zu einem geistlichen Menschen wird, vom Geist Gottes geprägt und Glück bei Gott findet. In der Nähe, in der Verbindung zu ihm. Diese Botschaft müssen die Menschen hören. Damals zur Zeit Jesu mussten sie sie hören und sie müssen sie auch heute hören. Das Volk Israel, das war ja von Gott aus der Völkergemeinschaft herausgerufen, erwählt, sagen wir, dieses kleine Volk. Wozu eigentlich? Damit Gott unter diesem Volk wirken kann und die Menschen, die Völkergemeinschaft sehen kann, wie dieser Gott ist, der Israel erwählt hat und der Israel führt. Auf besondere Weise, weil sie mit ihm unterwegs sind, weil sie ihm Glauben schenken. Und so sollte Israel von Gott zeugen. Die Menschen sollten sehen, wie groß Gott ist, wie wunderbar Gott ist, wie allmächtig dieser Gott ist. Schaut euch die ganzen Stories an, die wir im Alten Testament haben, was Gott da alles gemacht hat. Es fängt mit der Schöpfung an und dann geht es mit der Arche weiter und der Sintflut und die Regenbogengeschichte und alles das, was es da gab. Der Durchzug durchs Meer und ins verheißene Land und der Tempel. Und also es sind gewaltige Geschichten, die da ja beschrieben sind von Gottes Größe, von seiner Macht, von dem, was er so tut. Israel hat ihn so erlebt. Israel hat Gott in seiner Größe erfahren und sie haben ihn trotzdem immer wieder zur Seite geschoben. Sie haben ihm trotzdem immer wieder den Rücken gekehrt. Sie haben trotzdem immer wieder so getan, als bräuchten sie ihn nicht, wenn sie gesegnet sein wollen. Und wir und du und ich, wie ist das bei uns? Leben wir auch so, als bräuchten wir ihn nicht, wenn es um seinen Segen geht? Suchen wir seinen Segen, indem wir mit ihm im Herzen nach seinen Worten leben? Das, was er uns sagt, uns zu Herzen nehmen? Wisst ihr, als Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus sind wir herausgerufen wie Israel aus dem Leben, das sich orientiert an den Maßstäben dieser Welt. Und wir sind hineingerufen in ein Leben, das sich orientiert an den Worten Jesu Christi. Herausgerufen aus dem und hineingerufen dorthin, ihm im Glauben zu folgen und das heißt nach seinen Worten zu leben. Als Christenmenschen erfahren wir Gott in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, um etwas von ihm, von seinem Wesen wiederzuspiegeln. In dieser Welt, wo so viele Menschen ihn nicht kennen, das ist unser Zeugnis. Das ist unser Jesus-Zeugnis. Es ist Gottes Wille, dass wir als seine Ebenbilder etwas von ihm, ich sage mal, durchscheinen lassen. Transparent werden für Jesus. Damit etwas von ihm hindurchscheint in diese dunkle Welt, was seinem Wesen entspricht und was Gott die Ehre gibt. Nicht nur Israel sollte fröhlich sein über die Gemeinschaft mit seinem Gott, auch wir Christen sollen fröhlich sein. Und ich meine, deswegen sagt auch ein Paulus, der ist ja nicht, der immer wieder kommt, dieses, was zum Beispiel Philipper, im Philipper steht, 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Wir werden also permanent aufgefordert, uns zu freuen. Ja, Mann, wie soll das gehen? Nicht, weil dein Leben so toll verläuft, ja, weil du immer schmerzfrei bist, weil du immer problemfrei bist, weil du immer krisenfrei bist, weil all deine Wünsche sich erfüllen. Nein, deswegen nicht, sondern weil dein Leben gegründet ist in Jesus Christus und seine Herrlichkeit in deinem Leben zum Zuge kommt, in Freud und Leid, in guten wie in schlechten Zeiten. Immer, weil dein König ist gekommen, in dein Leben hinein. Wie soll es gehen mit dieser Freude, anders als wenn wir nicht ausgerichtet leben hin auf unseren Herrn? Er kommt, sagt Zacharja, hinein in diese Welt. Er kommt hinein in dein und mein Leben. Seit Weihnachten gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass wir Gott wichtig sind. Seit Weihnachten gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass wir geliebt sind. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt. Ihr kennt doch dieses Wort aus Johannes 3, Vers 16, ne? So die ältere Generation von euch, wie hieß es immer? Das Evangelium in der Nussschale, ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Weihnachten. Gott gab seinen Sohn. Versteht ihr? Das ist so entscheidend. Es wird keine Lebenssituation für dich mehr geben, in der dein Herr und dein Retter, der König dieser Welt, nicht dabei ist. Ob du wirtschaftliche Herausforderungen hast oder was auch immer für Herausforderungen dein Leben prägen, es wird keine Lebenssituation geben, die du ohne ihn durchstehen müsstest. Und was ein Prophet wie Zacharja nur wissen konnte, weil Gott ihm den Vorhang ein Stück zur Seite gezogen hat, das können wir seit Bethlehem, seit dieser Nacht von Weihnachten mit Gewissheit sagen. Erinnert euch daran, was der Engel zu den Hirten sagte, Lukas 2. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Große Freude, weil euch der Heiland geboren ist. Und so darf ich dir sagen, das sagen, weil es Gott in seinem Wort so sagt. Sei fröhlich. Sei fröhlich, denn Gott wohnt bei dir. Das Zweite, sei stille. Der Herr regiert. Israel hatte als das Volk Gottes noch etwas Wichtiges zu lernen, nicht nur sich zu freuen, sondern sie sollten auch stille sein, weil der Herr regiert. Ich habe mich gefragt, was bitteschön hat denn das miteinander zu tun? Warum muss ich still sein und Gott regieren lassen? Wie hängt denn das eine mit dem anderen zusammen? Warum ist es so wichtig, stille zu sein? Und Bibelleser unter euch, und wir haben ja wieder die Bibellesegruppe, die neu startet, da werdet ihr nächsten Sonntag nochmal was drüber hören, auch regelmäßig die Bibel zu lesen, da stößt man dann auf Psalm 62, sei stille, meine Seele vor Gott und so. Das ist ja etwas, was wir kennen aus dem Psalm zum Beispiel, diese Stille werden. Aber warum? Warum ist das so wichtig, stille zu werden? Ich möchte euch das erklären. Ist mir auch nochmal neu ganz wichtig geworden. Mit Jesus kommt ja ein König. Kein Kaspar, ne? Ein König. Keine Witzfigur. Kein Glücksbringer, keine Marionette irgendwelcher irdischer Machthaber. Nein, es kommt ein göttlicher König. So haben wir es gehört. Auch wenn er als Kind erscheint, darüber haben wir nachgedacht. Am 25. auch. Und am Heiligen Abend. Es kommt ein göttlicher König. Und er hat als König alle Macht in seinen Händen. Zacharja sagt, er wird Juda in Besitz nehmen, er sein Erbteil und er wird Jerusalem wieder erwählen. Das gab Israel Hoffnung. Und ihr Lieben, darauf warten wir noch. Darauf warten wir noch, dass das sichtbar in Israel passiert. Aber es wird kommen, weil Gott hält Wort. Stille zu sein und auf die Hilfe des Herrn warten, das ist eine echte Herausforderung. Nicht nur für Israel damals, sondern auch für uns heute. Stille zu sein fordert uns heraus, gerade dann, wenn wir das Heft des Lebens in unserer Hand haben möchten. Und hier sitzen einige Macher unter uns. Ich kenne euch. Ich gucke keinen besonders an. Ich kenne mich. Es sind einige Macher hier unter uns, die gerne machen, die gerne das Heft des Lebens in der Hand selbst halten. Und das Warten auf Gottes Eingreifen ist manchmal so unerträglich schwer, weil Warten ist, klingt so passiv, so als wenn man nichts tun könnte, als nur die Hände in den Schoß zu legen. Und das können viele gar nicht. Du kannst ja noch nicht mal eine Viertelstunde einfach nur mal still sein. Fällt dir ja schon schwer, oder? Wir meinen oft genug, auch wir wüssten es besser als er. Und unsere Ungeduld, in unserer Ungeduld können wir auch sagen, nun mach mal, ne? Mach mal so oder mach mal so. Das sagen wir ja auch den Menschen an unserer Seite. Das sagen wir im Herzen vielleicht auch Gott. Aber ich will euch das so deutlich sagen, nur der wird stille sein, der seine eigene Stimme verstummen lässt, um Gottes Stimme zu hören. Das ist ein ganz schlauer Satz. Ich sag den nochmal. Nur der wird stille sein, der seine eigene Stimme verstummen lässt, um Gottes Stimme zu hören. Jetzt kommt nochmal ein schlauer Satz. Wirklich stille ist allein der, der von Gott mehr erwartet als von sich selbst oder von anderen Menschen. Du kannst ja nochmal drüber nachdenken. Warum fällt es dir so schwer, stille zu sein? Nimmst du dich zu wichtig? Nimmst du andere zu wichtig? Musst du deshalb immer reden, weil du dann auch Gottes Stimme nicht hören musst? Was erwartest du von ihm? Stille hat ganz viel mit Demut und echter Bescheidenheit vor Gott zu tun. Ich glaube, dass stolze Menschen deshalb eigentlich immer auch laute Menschen sind. Und wenn sie innerlich laut sind. Stolze Menschen sind immer laute Menschen. Viele Christen neigen dazu, bei der Botschaft des lieben Gottes stehen zu bleiben. Das passt ja irgendwie auch so, die Krippe. Und wir sind ja nicht online, ne? Ja, es ist interessant, hier liegt kein Christuskind, sondern ein Tesafilm. Ja, so weit ist das schon, wisst ihr? Aber das so die Krippe und das ist so. Das Jesuskind, so die Botschaft des lieben Gottes, ein Kind in reinlichen Windeln. Ich meine, welche Ehrfurcht weckt so ein romantisches Szenario bei uns? Und als ich so darüber nachdachte, kamen mir die Weisen, diese gelehrten Weisen, in den Sinn, die mit wertvollen Geschenken kamen, um dem König Jesus Ehre zu erweisen. Und wir haben ja hier auch die Krippe und dann knien sie nieder. Sie knien nieder. Sie erniedrigen sich, sie demütigen sich vor diesem Jesuskind. Ich glaube, die haben mehr von der Heiligkeit dieser besonderen Nacht verstanden. Mehr von der Autorität und Gewalt und Herrlichkeit Gottes verstanden, als so mancher Kirchgänger heute. Das waren keine gottgläubigen Männer im jüdischen Sinne. Die waren ganz anders gepolt und waren ganz anders unterwegs, aber sie hatten verstanden, dass es eine Huldigung eines Königs nicht gibt, ohne selbst auf die Knie vor ihm zu gehen. Und wir sehen das immer wieder, wenn wir eine Krippe aufbauen oder an der Weihnachtszeit und Heiligabend, aber ist uns dir, es ist mir dieser Respekt, diese Achtung vor Gott, der in Jesus als König zu uns kommt, verloren gegangen? Haben wir die noch? Haben wir noch Respekt und Achtung vor diesem heiligen Gott, vor dem wir alle irgendwann einmal stehen werden, auch als Christen? Jesus offenbarte sich im Laufe seiner Jahre als Menschensohn, als Gottesknecht, als Lamm Gottes, als gehorsamer Sohn, der zu unserer Erlösung diesen Weg der Erniedrigung und des Sterbens gegangen ist bis zu seinem Tode am Kreuz. Und deswegen, weil er diesen Weg gegangen ist, hat Gott der Vater ihm die Macht gegeben über alles im Himmel und über alles auf der Erde. Weihnachten und Karfreitag hängen ganz eng zusammen. Und das macht Zacharja deutlich, ohne genau zu begreifen, was er da sagt. Weihnachten und Karfreitag hängen ganz eng zusammen. Zwei Seiten einer Medaille sind untrennbar miteinander verbunden, wenn wir in Jesus den Herrn und König sehen wollen. Und nicht nur das kleine Kind im Stroh. Und so müsste sich dein Glaube an diesen Herrn nicht an irgendwelchen Lippenbekenntnissen, was du so mitsprichst oder an irgendwelchen frommen Liedtexten oder an irgendwelchen schönen Gedanken oder Wunschvorstellungen, sondern dein Glaube zeigt sich vielmehr daran, ob du dem König Jesus Raum in deinem Herzen gibst und bereit bist, ihm nachzufolgen und dem, was er sagt, Folge zu leisten. Um das mal so direkt zu sagen. Sei fröhlich, denn Gott wohnt bei dir. Sei stille, denn der Herr regiert. Und deswegen zum Schluss kurz ein letzter Gedanke. Sei bereit. Lebe im Gehorsam. Sei bereit. Lebe im Gehorsam. Es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, verheißt Zacharja. Gott zieht in seiner Liebe Menschen zu sich. Wisst ihr, wir reden immer so viel von Mission. Wir müssen missionieren. Wir müssen, den Menschen das Jesuswort sagen. Das ist auch alles richtig. Aber Mission ist Gottes Aufgabe, nicht deine oder meine. Wir sind Zeugen für ihn. Mission ist seine Sache. Ihm ist das ein Anliegen. Er verheißt das. Er tut das. Er kann Menschenherzen verändern. Doch nicht wir. Du schaffst ja noch nicht mal dein Herz einfach mal so zu verändern. Selbst so ein Weihnachtsfest kriegt das vielleicht nicht hin. Das ist viel schwieriger. Gott muss wirken. Er möchte Mission. Man spricht in der Theologie von der Missio Dei. Das ist die Mission Gottes. Deswegen hat er Jesus gesandt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und was ist deine Aufgabe? Nicht die Rettung zu schaffen, nicht die Leute irgendwie zu bekehren. Das kannst du nicht. Kannst ja noch nicht mal dein Herz bekehren. Habe ich ja gesagt. Du kannst bezeugen, so wie Israel. Zeuge sein für diesen Gott, durchscheinen lassen, transparent sein für diesen Gott. Wer in das Buch Zacharja schaut, da findet auch ganz klare Worte darüber, wie dieses Leben aussehen soll und aussehen kann, zu dem Gott uns beruft. Da heißt es zum Beispiel in Zacharja 7, ein jeder erweise seinem Bruder Güte, ich ergänze seiner Schwester Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder, ich ergänze oder Schwester, etwas Arges in seinem Herzen. Und ein Kapitel weiter, Zacharja 8, redet er davon, rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet Recht, schafft Frieden in euren Toren und keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Das sind klare Worte, wie sich ein Leben gestaltet, wenn man in der Missio Dei lebt, wenn man in der Mission Gottes unterwegs ist. Den Herrn als König bei sich zu wissen, nimmt uns in die Pflicht, nun diesem Herrn gemäß zu lieben, zu leben. Und das heißt, Liebe zu üben. Das heißt, Liebe zu üben in jeder Lebenslage und Lebenssituation. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Das ist eine Haltung, die ich treffe. Ihr Lieben, es geht nicht ohne Konsequenz im Glaubensleben. Die Bereitschaft des Herzens ist immer der Anfang der konkret gelebten Liebe. Wenn du diese Bereitschaft nicht hast, dann wirst du auch nicht so liebefähig sein. Gott ist die Liebe, sagt das Neue Testament, Johannes, der erste Johannesbrief. Gott ist die Liebe. Jesus ging den Weg bis hin zum Tod am Kreuz aus Liebe zu uns Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, haben wir eben gehört, dass er Jesus hat sterben lassen für uns. Und eben damit im Gehorsam dem Vater gegenüber der Liebe ist, hat Jesus diesen Weg ist er gegangen. Weil Gott Liebe ist, übt Jesus Liebe zu uns Menschen. Er offenbart das Wesen dieses Gottes. Gott ist Liebe, aber die Liebe nimmt uns in die Pflicht, fordert uns heraus. Wie sieht unser Leben aus? An der Liebe wirst du als Kind Gottes erkannt. Also daran, wie du mit anderen umgehst, wie du über andere denkst, wie du zu ihnen stehst. Und da muss man auch bereit sein, umzukehren, Buße zu tun, Dinge gerade zu ziehen. Du wirst an der Liebe erkannt, auch wie du mit dir selbst umgehst, mit deinem Leben, was Gott dir anvertraut hat, wie du über dich selbst denkst, über dein Leben und wie du zu dir selbst stehst, zu dem, was Gott dir gegeben hat. Liebe ist und bleibt der Maßstab aller Dinge, weil Gott Liebe ist. Und Paulus nennt diese Liebe das Band der Vollkommenheit, das uns verbindet miteinander, uns mit Gott und auch miteinander in der Gemeinschaft verbindet. Das ist Gottes Wille. Ich schließe mit einem interessanten Beitrag der Yale-Universität in den USA, Connecticut. Da wurde eine Untersuchung gemacht bei Säuglingen im Alter von 6 bis 10 Monaten. Und man hat diesen Kindern eine Puppe gezeigt, die auf einer Leiter nach oben klettert. Okay? Und die Kleinen gucken sich das so an, diese Puppe, die auf diese Leiter nach oben klettert. Und dann haben sie Stofftiere dazu genommen und einige dieser Stofftiere haben der Puppe geholfen, nach oben zu klettern. Und andere dieser Stofftiere haben die Puppe gehindert daran, nach oben zu klettern. Okay? Ganz simpel, ganz einfach. 10 Monate alte Kinder. Okay? Hinterher, nach einer gewissen Zeit, durften sich die Kinder aussuchen, mit welchem Stofftier sie spielen wollen. Was meint ihr, welches Stofftier haben sie genommen? Fast ausnahmslos haben sich diese kleinen Säuglinge alle für die Stofftiere ausgesprochen, haben die Stofftiere genommen, die der Puppe geholfen haben, die Treppe hochzukommen. Das ist ein Ding, ne? Was heißt das? Was bedeutet das? Wir sind Ebenbilder Gottes. Wir sind geschaffen von ihm, der Liebe ist, mit Freundlichkeit ausgestattet und mit Hilfsbereitschaft ausgestattet, weil das sein Wesen ist. Und deswegen werden Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft auch immer etwas sein, wonach sich Menschen sehnen. Und sogar schon die Kleinkinder, sogar schon die Säuglinge mit 6 oder 8 oder 10 Monaten. Selbst die haben diese Wertigkeit in sich drin. Niemals geht uns Menschen das Bedürfnis nach Freundlichkeit verloren. Selbst dann nicht, wenn wir mitunter anders funktionieren, weil wir so leistungsorientiert sind oder weil wir unser Durchsetzungsvermögen haben. Aber dieses Bedürfnis ist immer da und wenn es auch verdeckt ist, weil wir von ihm herkommen. Und deswegen haben wir diese Sehnsucht. Üben wir nun die Liebe anderen gegenüber, eine Liebe, die Gott uns schenkt, die Gott in uns hineinlegt, dann werden wir ein anziehendes Zeugnis sein können. Darum geht es. Das ist Mission. Sei transparent für das Wesen Gottes und sei anziehend in dem, was du lebst. Diese Liebe, wenn wir sie leben, so sagt es die Schrift, sie überwindet alles, 1. Korinther 13. Sie ist stark wie der Tod, Hohelied 8, Vers 6. Sie vertreibt alle Furcht, 1. Johannes. Sie deckt sogar eine Menge der Sünden zu, 1. Johannes. Können wir alles lesen. Zacharja zeigt uns ganz konkret einen Weg, auf den wir gehen können, im Gehorsam zu einem Leben, zu dem wir in Jesus Christus befreit sind. Weil dieser König gekommen ist, um in uns und mit uns zu leben. Weihnachten, Christus ist da. So lautet ja die Überschrift. Und diese drei Dinge wollte ich euch mitgeben. Gott kommt zu uns in Jesus, um bei uns zu wohnen. Und das ist der eigentlich tiefe, echte Grund unserer Freude. Und das Zweite, wir dürfen stille werden vor ihm. Wir dürfen ihn machen lassen. Wir dürfen Geduld im Vertrauen zu unserem Herrn und König Jesus lernen. Wir unterstellen uns ihm und wir wissen alles in seiner Hand und er wird es gut machen. Sei stille und lass ihn regieren. Und das Dritte, wir leben als seine Kinder konsequent das Leben, zu dem er uns berufen hat. Das Leben, das seinem Willen entspricht. Er ist ein Gott der Liebe. Und deswegen soll unser Zeugnis von Liebe geprägt sein. Das ist Gehorsam. Wer so unterwegs ist, der liebt und der ist gehorsam. Ich wünsche dir in dieser weihnachtlichen Zeit, dass der König, Jesus Christus, der gekommen ist, in deinem Herzen den Raum findet, den er sucht bei dir. Dafür bete ich. Lieber Herr, so möchte ich dich bitten, dass wir unsere Herzen für dich weit machen, dass du einkehren kannst, dass du uns prägen und verändern kannst, gestalten kannst unser Leben und dass wir transparenter und transparenter werden, weil die Menschen sehen können, auch in unserem Leben, ob es gelingt oder auch nicht, ob wir erfolgreich sind oder scheitern, dass du bei uns bist, dass du in unserem Herzen wohnst und dass wir in der Weise missionarisch sind, dass wir Zeugen sind für dich. Und so lasst uns fröhlich sein mit dir, lasst uns stille werden vor dir und lasst uns bereit sein, das zu tun, zu dem du uns berufst, damit mehr und mehr dein Licht in dieser dunklen Welt zum Leuchten kommt. Danke für dieses Weihnachtsfest, danke für die Gottesdienste, die wir in dieser Zeit erleben dürfen. Danke, dass du da bist, auch hier bei uns, mitten unter uns heute, aber auch mitten im Leben von jedem von uns. Und so schenke uns diese Bereitschaft, Herr, dir diesen Raum zu geben, immer wieder neu. Danke, dass du da bist. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.